Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei sowohl auf die Informationsfreiheit als auch auf den Datenschutz. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt heute nicht Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping, sondern Karl Nowak, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kanzlei Herting. Grüß dich, Karl.
Hallo, Stefan.
Lieber Karl, wie kommst du denn zu der Ehre, hier im Podcast unterwegs zu sein?
Wir hatten die Idee vor 2 Wochen bei der letzten Podcast-Aufnahme und wir hatten ja auch im vergangenen Jahr einmal einen Podcast zusammen mit Nina und mit Juliana aufgenommen.
Stimmt.
Zur Frage der Beschwerdeflut bei den Aufsichtsbehörden. Aha. Ja, und heute in Vertretung für Nico, weil der Nico ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub.
Genau, das hat er sich verdient und ich freue mich sehr, lieber Karl, dass wir heute durch das Programm gehen, das ganz bunt ist. Wir fangen tatsächlich mit einer etwas älteren Entscheidung zur Informationsfreiheit an, die aber nach wie vor mich jedenfalls triggert und wo ich sage, wow, da kann man was lernen, auch wenn es nicht schön ist. Dann schauen wir uns an die Situation bei den Datenschutzaufsichtsbehörden. Da hat sich nämlich was verändert und man kann darüber nachdenken, was sich da genau verändert hat. Und zum Ende eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die auch durchaus Auswirkungen auf den Datenschutz haben könnte. Beginnen wollen wir aber mit einem Fall zur Informationsfreiheit, der ja wirklich Schlagzeilen gemacht hat und der Aufarbeitung bedarf. Nicht nur in der Sache, sondern auch was den Umgang der Gerichte mit dem Fall zur Informationsfreiheit angeht. Es geht nämlich um den Zugang zu den sogenannten Kohl-Akten. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, wir hatten einen Bundeskanzler, Helmut Kohl, der seit 1982, 83 am Ruder war. Und es sah so aus, als würde seine Amtszeit gar nicht mehr enden. Als sie dann endete, packte er nicht nur sein Ränzlein und seine Aktentasche, sondern nahm gleich großzügig sehr, sehr viel der Unterlagen mit aus dem Bundeskanzleramt zu seiner Amtszeit. Und das war eine erstaunliche Tat des scheidenden Bundeskanzlers Helmut Kohl, weil nach dem Bundesarchivgesetz alle Stellen des Bundes grundsätzlich alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben nicht mehr benötigen, an das Bundesarchiv abgeben müssen. Also, es gibt ein Bundesarchiv, in dem Unterlagen der öffentlichen Stellen des Bundes, es gibt auch Landesarchive, das gilt dann für Landesbehörden ganz entsprechend, abgegeben werden. Dort wird entschieden, was archivierungswürdig ist und was nicht. Grundsätzlich besteht dabei eine umfassende Andienungspflicht, also wenn ich in einer Behörde arbeite und den Eindruck habe, dass ich von zu viel Papier umgeben bin oder vieles einfach nicht mehr brauche und doch ganz gerne wegwerfen, Klammer auf, datenschutzrechtlich konform schreddern möchte, darf ich das nicht, sondern muss dem Archiv Bescheid geben, dem Landes- oder Bundesarchiv Bescheid geben und sagen, übrigens, ich habe hier Unterlagen, holt ihr die ab, und die holen die wirklich ab und sortieren die und gucken die sich an und entscheiden dann, was noch gebraucht wird und was nicht. § 5 Absatz 1 Bundesarchivgesetz sieht demnach nicht vor, dass Bundeskanzler nach dem Ausscheiden aus dem Amt einfach mal die Akten großzügig mitnehmen. Ist auch nicht vorgesehen, dass im Amt geschreddert wird. Auch das wäre grob illegal. Und die Praxis ist davon abweichend eine ganz andere. Nicht nur Bundeskanzler Kohl, sondern auch frühere Kanzler, wie zum Beispiel Adenauer, haben keineswegs ihre Unterlagen dem Bundesarchiv angedient, sondern haben die mitgenommen und zum Teil jedenfalls an die sogenannten parteinahen Stiftungen, also für die CDU wäre das die Konrad-Adenauer-Stiftung, abgegeben und dort landeten sie dann. Der Präsident des Bundesarchivs hat das ganz klar gekennzeichnet, diese Praxis. Er hat gesagt, das ist Diebstahl. Und in der Sache ist das eine Vermischung von amtlicher Tätigkeit des Bundeskanzlers mit der privaten Person des Amtsinhabers, der nach Ende seines Amtes dann einfach auf diese Akten zugreift. Und das ist jedenfalls rechtswidrig, vielleicht sogar kriminell. Helmut Kohl war nicht der Erste, der das tat. Es gab schon frühere Fälle, dass Unterlagen des Kanzleramtschefs Globke, das war der Kanzleramtschef unter Bundeskanzler Adenauer, der sich insbesondere durch seine intensiven NS-Verstrickungen im Gedächtnis erhalten hat. Auch die Akten landeten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und die weigerte sich auch damals schon, Akten herauszugeben. Schon damals gab es eine Klage, dass man doch diese Akten wiederbeschaffen sollte, eine Klage gegen das Bundesarchiv, dass sie doch dann zu den Akten hinmarschieren sollte, zur Konrad-Adenauer-Stiftung, die rausverlangen sollte. Damals gab es schon eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017, wo sie gesagt haben, nee, nehmen wir nicht an, diese Verfassungsbeschwerde der Journalistin, die auf Herausgabe geklagt hatte. Die Verfassungsbeschwerde scheitert an der Subsidiarität, verklag erstmal das Bundeskanzleramt. Die Journalistin hat sich das angeschaut und dann im Fall der Regierungsakten Kohl tatsächlich dem Rat des Bundesverfassungsgerichts gefolgt. Dessen Akten befanden sich nicht bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, sondern die hat er mit nach Hause genommen und die lagerten in Oggersheim bei Ludwigshafen bei seiner Witwe. Und die gab die Daten, die Akten auch nicht raus. Und ansonsten, ja, Karl lässt sich zu dem Fall eigentlich nur sagen, dann folgte eine ganz große Reihe von Untätigkeiten. Die Staatsanwaltschaft, die eingeschaltet worden war, wegen Diebstahl, Unterschlagung durch Helmut Kohl, der hat ja schließlich dem Bundeskanzleramt die Akten entzogen und auch dem Bundesarchiv mittelbar die Akten entzogen, leitete mal lieber kein Verfahren ein. Gründe kenne ich jetzt nicht, werden gute Gründe gewesen sein, warum der Bundeskanzler sich durch diesen Akt nicht strafbar gemacht hat. Ich kenne sie halt nur nicht. Und die Journalistin wendete sich ans Bundeskanzleramt, das hatte sie ja gelernt aus der ersten Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe, und sagte hier, wiederbeschaffen, holt die Akten von der Witwe Kohl zurück. Und das Bundeskanzleramt sagte, boah, nee, machen wir nicht. Wir wissen ja sogar gar nicht so genau, um welche Akten es geht. Lehnte also den Wiederbeschaffungsantrag wegen Unbestimmtheit ab, was natürlich für Erstaunen sorgt. Woher soll die Journalistin wissen, welche Akten bei der Witwe sind? Das Bundeskanzleramt hätte da doch wohl andere Möglichkeiten. Aber in der Folge verneinten ganz tapfer die Verwaltungsgerichte, zunächst mal das Verwaltungsgericht Berlin, dann aber auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und das Bundesverwaltungsgericht eine Wiederbeschaffungspflicht und gewährten der Journalistin auch keine Chance, genauer zu spezifizieren, welche Akten sie denn hätte und welche sie bei der Witwe Kohl vermuten würde, weil auch die sogenannten Findmittel, also zum Beispiel Aktenpläne des Bundeskanzleramts, vor ihr verschlossen blieben, mit Segen des Bundesverwaltungsgerichts. Letzte Chance, letzte Ausfahrt, wieder Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe. Die hatten ja 2017 angedeutet, dass es eine Wiederbeschaffungspflicht geben könnte. Verfassungsbeschwerde dorthin wurde aber, man höre und staune, nicht zur Entscheidung angenommen. Karlsruhe entschied mit Beschluss vom 1. September 2025, nö, da machen wir nichts und wir sagen auch nichts dazu. Ohne jede Begründung wurde die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Eine Ruhmestat der ersten Kammer des ersten Senats unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Professor Habert. Das Ganze hat schon durchaus für ungläubiges Staunen bis Ärger gesorgt. Unter anderem fand ich einen sehr lesenswerten Artikel des Rechtsanwalts Christoph Partsch, der dazu schrieb, nichts anderes schrieb als Crime pays, offensichtlich zahlt es sich aus, rechtswidrig Akten zu unterschlagen. Das war sozusagen sein Resümee dieses Falles. Lieber Karl, was fällt dir dazu ein? Was sagst du dazu?
Ja, spannend ist ja vor allen Dingen diese Frage, besteht nun eine Wiederbeschaffungspflicht oder nicht? Die ist ja immer noch ungeklärt auch, also zumindest verfassungsrechtlich ungeklärt. Im Falle Bundesarchiv gegen Konrad-Adenauer-Stiftung, da hatte ja in dem Beschluss damals, auch in dem Ablehnungsbeschluss vom Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es dazu ja mal sich äußern könnte. Und jetzt keinerlei Äußerung. Was sagst du denn dazu, Stefan? Siehst du an, dass man aus dem IFG oder vielleicht sogar aus dem Bundesarchivgesetz eine Wiederbeschaffungspflicht irgendwie ableiten kann?
Naja, zunächst mal muss ich sagen, finde ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom September 25 äußerst bedauerlich. Das Ganze nicht zur Entscheidung anzunehmen und nicht mit einem Wort auf die aufgeworfenen Fragen einzugehen, ist wirklich kein Ruhmesblatt fürs Bundesverfassungsgericht und übrigens auch nicht für den Präsidenten. Professor Habert ist ja sozusagen gebranntes Kind, was Informationsfreiheit angeht. Es gab schon sehr großes Interesse daran rauszubekommen, wie er eigentlich zu seinem Professorentitel gekommen ist von der Uni Heidelberg. Und auch dort wurde nach allen Regeln der Kunst gemauert. Zur Sache selbst, das ist eine klärenswerte Frage mit der Wiederbeschaffungspflicht. Zunächst mal aus dem Informationsfreiheitsrecht ist das unmittelbar nicht abzulesen. Nämlich dort besteht ja nur ein Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu vorhandenen Akten. Und wenn die Akten nicht da sind, weil sie zum Beispiel Helmut Kohl hat mitgehen lassen, dann sind sie halt nicht da. Und vorhandene Informationen liegen dem Bundeskanzleramt nicht vor und so werden dann die Anträge auch beschieden. Dazu haben wir leider nichts. Das wäre aber natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen, nämlich das würde ja übersehen, dass Helmut Kohl, als er die Akten mitnahm, das wohl noch in seiner Amtsfunktion getan hat. Das heißt, dass diese Entwendung der Akten, man kann es nicht anders sagen, man muss es ja nicht gleich Diebstahl nennen, wie der Leiter des Bundesarchivs, aber in der Sache hat er wohl recht. Möglicherweise ist es eher eine Unterschlagung, aber egal. Aber das wird eine amtliche Vorgehensweise von Herrn Kohl gewesen sein. Und die wird sich ja wohl das Bundeskanzleramt zurechnen lassen müssen. Und da haben wir aus verfassungsrechtlicher Sicht schon eine Konstellation, wo man über einen sogenannten Folgenbeseitigungsanspruch nachdenken muss. Also wo man sagt, da hat ein Amt damals durch den Kanzler Kohl rechtswidrig gehandelt. Sie hätten nach § 5 des Bundesarchivgesetzes diese Akten dem Bundesarchiv andienen müssen. Also sagen müssen, hier haben wir Akten, wollt ihr die haben? Sucht sie euch aus, das ist nicht geschehen. Der Herr Kohl hat die mit nach Oggersheim genommen. Und das war rechtswidrig, auf jeden Fall. Und das könnte ja einen Folgenbeseitigungsanspruch auslösen. Vielleicht nicht unmittelbar aus dem Informationsfreiheitsgesetz, nämlich wie gesagt, die Informationen sind nicht vorhanden. Im Moment liegen dem Bundeskanzleramt nicht vor. Aber durch das rechtswidrige Tun könnte man ja über einen Folgenbeseitigungsanspruch auch nachdenken. Und das, der könnte zumindest so aussehen, dass das Bundeskanzleramt bei der Witwe in Oggersheim anklopft und sagt, hier, du hast Sachen, die gehören uns, beziehungsweise die müssen ins Bundesarchiv, rück sie raus. Und natürlich könnte das Bundeskanzleramt in dem Bereich zum Beispiel zumindest im Wege der Klage klären, welche Aktenbestandteile, die ihr vorliegen, ans Bundeskanzleramt zurück und dann ins Bundesarchiv gegeben werden müssen oder nicht. Also würde ich sagen, es gibt keinen generellen Wiederbeschaffungsanspruch aus dem Informationsfreiheitsrecht, aber für den Fall, dass die Akten rechtswidrig durch die Behörde dem eigenen Zugriff entzogen wurden, und das ist im Fall Kohl aus meiner Sicht unbestreitbar der Fall, in den Fällen muss es unter dem Gesichtspunkt der Folgenbeseitigung eine Wiederbeschaffungspflicht geben. Ja.
Das knüpft auch ja so ein bisschen an dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil an, das da ja auch so ein bisschen abgestuft vorgeht und sagt, irgendwie in Fällen, von wo die Behörde sehenden Auges die Akten oder Informationen verliert.
So ist es. Wir haben in den Fällen ja sozusagen Negativbeispiele, auch zum Beispiel aus den USA, wo der Freedom of Information Act noch ein bisschen älter ist und die Behörden länger Zeit hatten, Strategien zu entwickeln, wie man eine Auskunft vermeidet. In den USA war es zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt in den 80er Jahren nicht unüblich, dass eine Behörde, die so einen Antrag bekam, die eigenen Akten einfach weggeschickt hat. Die haben die Akten zusammengepackt, in eine große Kiste gepackt und irgendwo an eine unzuständige Behörde weitergeleitet. Das hatte den Vorteil, dass die Akten also sozusagen der öffentlichen Hand nicht entzogen wurden, sondern dann halt irgendwo bei einem Forstamt lagerten. Das Forstamt wusste auch nicht, was sie mit den Polizeiakten machen sollten, aber sie waren sozusagen nicht dem öffentlichen Zugriff entzogen. Und die Polizeibehörde hat dann gesagt, die Akten haben wir nicht und wir können sie beim besten Willen nicht wiederfinden. Das war zwar gelogen, aber verhinderte eine entsprechende Auskunft oder die Übergabe der Akteninhalte an den Antragsteller. Es ist wirklich sehr, sehr bedauerlich, dass diese spannende Rechtsfrage vom Bundesverfassungsgericht nicht weiter aufgeklärt wurde. Und unterm Strich kann ich nur sagen, es ist eines Rechtsstaats geradezu unwürdig, wie in diesem Fall mit dem Informationszugangsanspruch der Journalistin umgegangen wurde. Weder die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen haben mich überzeugt und schon gar nicht das Verhalten des Bundesverfassungsgerichts, dann zu dieser Sache mal lieber gar nichts sagen zu wollen. Das ist zu wenig.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort zu diesem Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zur Pressemitteilung der Landesdatenschutzbeauftragten Berlin. Die hatte nämlich einen Anstieg an Beschwerden zu verzeichnen im letzten Jahr, also 2025, um ganze 50%. Und da steht sie nicht alleine. Das Gleiche gilt auch für Niedersachsen. Da ist sogar ein Anstieg um 70%. Ich glaube, die Berliner Datenschutzbeauftragte nennt 8.436 Eingaben. Ja, was ist dazu zu sagen, Stefan? Ist das eine gute Sache? Ist es erstmal zu begrüßen, dass es mehr Beschwerden gibt? Oder ist das möglicherweise, haben einen die Behörden wirklich jetzt noch mehr Leid zu tun, weil sie jetzt noch mehr mit Arbeit überflutet werden?
Ja, das sind die Behörden auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich entweder, was ich als ehemaliger Leiter einer Behörde natürlich pflichtschuldig tue, kann man mit den Augen rollen und die Behörden bedauern, dass sie so viel zu tun haben. Ich würde eher sagen, das ist positiv, was da stattfindet. Da ist offensichtlich eine Nachfrage nach Leistungen von staatlichen Aufsichtsbehörden. Und das ist schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich dieser Unterstützung bedienen. Das heißt ja, dass sie erstens die Behörde kennen, zweitens sie finden und ihr drittens zutrauen, dass sie weiterhilft. Das ist alles positiv. Wir haben es halt gerade im Datenschutzbereich mit einer Sondersituation zu tun, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Ausübung ihres Grundrechts, also ihres Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, sich staatlicherweise unterstützen lassen können. Das ist nicht häufig der Fall. Ja, also wer, was weiß ich, sein Eigentum gut anlegen möchte und sein Vermögen mehren möchte, der findet keine staatliche Behörde, die ihn dabei berät, wo gute Anlagemöglichkeiten sind. Oder wer, was weiß ich, eine günstige Wohnung in Berlin sucht, der wird jenseits des Sozialhilfebereichs auch keine staatliche Stelle finden, die ihm dabei hilft, sondern das wird man selber machen müssen. Für die Vermieter gilt das Gleiche. Also wir haben es mit einer Sondersituation zu tun, dass wir ein Grundrecht haben und gleich an der Seite steht eine staatliche Stelle, die das unterstützt als Grundrechtshelfer. Das Ganze ist sogar nochmal verfestigt worden. Artikel 77 der Datenschutzgrundverordnung hat jeder ein Recht, jeder Betroffene ein Recht auf die Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für den Fall, dass er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt und nicht nur bei mutmaßlichen Verstößen durch staatliche Stellen, durch Behörden oder kommunale Einrichtungen, sondern eben auch bei Datenverarbeitung durch Private, kann man sich an die staatliche Aufsichtsbehörde wenden. Das ist super. Und dass das jetzt mehr genutzt wird als früher, ist zunächst mal kein Grund zur Klage, außer für die Behörde, die mehr zu tun hat, die sich aber darüber vielleicht auch sogar freut, wenn sie häufiger gefunden wird, als zunächst mal toll, dass es sowas gibt und dass es genutzt wird. Die Zahlen sind aber schon bemerkenswert. Du sagtest, es ist, bei den Berlinern sind über 8000 Eingaben gekommen, wobei davon 2600 echte Beschwerden waren. Der Rest waren Anträge auf Beratung. Da hinten dran kann sich auch ein Beschwerdefall verbergen, dass man beraten werden möchte, wie man mit seinem Social-Media-Anbieter zurechtkommt oder Ähnlichem. Aber jedenfalls massiver Anstieg im Vergleich zu 2024 und in Niedersachsen noch deutlicher. Wobei da schon auffällt, Niedersachsen hat etwa nur die Hälfte der Beschwerden. Also auch da gibt es Unterschiede. Entscheidende Frage ist, Karl, warum passiert das? Warum dieser sprunghafte Anstieg von einem Jahr aufs andere Jahr? Kannst du dir vorstellen, warum das passiert ist? Gibt's, also ich glaube nicht, dass es dafür eine eindeutige Erklärung gibt, aber man kann ja mal sich Gründe ausdenken.
Ja, die Berliner Beauftragte nennt auch selbst so zwei Gründe. Zum einen kann natürlich ein steigendes Interesse für den Datenschutz zu erkennen sein. Das kann durchaus ein Grund sein auch oder ein Motiv, dass es einfach immer mehr ein Thema wird, dass vielleicht auch die Sensibilisierung steigt und natürlich auch ChatGPT und Sprachmodelle, weil die es eben ermöglichen, wunderbare Beschwerden auszuformulieren und möglicherweise vielleicht sogar auch das als Tipp geben, man könne sich doch an die Landesdatenschutzbehörde wenden. Das wird sicherlich auch ein Grund sein. Es gibt auch die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte an, dass eben immer mehr KI-Chatbots wahrscheinlich genutzt werden zur Formulierung der Beschwerden.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz naheliegend. Inzwischen fragen wohl sehr viele Menschen zu allen möglichen Themen des Lebens künstliche Intelligenz. Was würdest du dazu sagen, lieber Chatbot? Ich habe das folgende Problem, jetzt gib mir mal einen Ratschlag. Und genau wie du sagst, dabei wird auch offensichtlich regelmäßig der Hinweis kommen, übrigens bei dem und dem Fall könnte es sich um eine Datenschutzverletzung handeln, frag doch mal den für dich zuständigen Landesbeauftragten und hier ist die Adresse. Und wenn man dann nicht nachfragt, kriegt man wahrscheinlich gleich eine schöne Beschwerde formuliert und das scheint eine Hilfe zu sein, die viele gerne aufnehmen, anstatt sich selbst hinzusetzen und dann per E-Mail oder per echtem schönen Schreibebrief sich an die Aufsichtsbehörde zu wenden, das ist doch mühsam und per Knopfdruck geht das einfacher. Und deswegen kann das ein guter Grund sein. Du sagtest auch schon, würde ich auch so sehen, einfach, wir sind inzwischen in einem Stadium der Digitalisierung, wo sehr, sehr viele Vorgänge digital abgebildet sind und dadurch die Zahl der Datenverarbeitung an sich massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Ob die Datenschützer jetzt irgendwie hipper sind oder Datenschutz in aller Munde ist, im positiven Sinne, das würde ich eher bezweifeln. Mein Eindruck ist eher, dass seit mindestens 2 oder 3 Jahren der Datenschutz eher unter Druck gerät und die meisten gerne schlecht vom Datenschutz reden. Und das widerspricht ja ein bisschen dem zu verzeichnenden Run auf die Datenschutzaufsichtsbehörden, dass sie dann eben doch gerne genutzt werden, wenn es darum geht, dass sie einem möglicherweise helfen können. Also da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Ansehen des Datenschutzes, das politisch jetzt auch wirklich sehr stark malträtiert wurde, bis hin zum letzten Koalitionsvertrag, hatten wir hier im Podcast auch schon mehrfach besprochen, dass der Datenschutz letztlich nur noch als Bürokratie wahrgenommen wird. Umgekehrt, wenn er helfen kann, wird er offensichtlich gefunden. Und wenn Chatbots dabei helfen, ist das ja okay. Die Berliner Chefin Maike Kamp hat sich etwas darüber beschwert, dass die KI manchmal einen falschen Rechtsrat geben würde, also Fälle als problematisch darstellen würde und dann entsprechende Beschwerden bei ihr einging, die gar nicht so problematisch seien. Aber da würde ich sagen, naja, Voraussetzung nach Artikel 77 ist ja nicht, dass die Beschwerde begründet ist, um sie einlegen zu dürfen, sondern der Beschwerdeführer muss einfach nur der Ansicht sein, dass da was schiefgelaufen ist. Und das reicht vollkommen. Und dann gehört es mit zum Service einer Aufsichtsbehörde, sich das anzuschauen und zu sagen, jo, sieht so aus, als sei da was schiefgegangen und wir ermitteln mal weiter. Oder dass sie im Einzelfall auch sagt, nee, das glaubst du nur, dass das nicht zulässig wäre, das geht aber schon. Wir sehen keinen Verstoß und stellen ein. Eine normale Auskunft, für die der Bürger ja auch im Zweifelsfall dankbar ist, wenn das eingeordnet wird, dass ihm gar kein Unrecht widerfahren ist.
Ja, also ich entnehme so ein bisschen der Pressemitteilung, dass sie das nicht unbedingt nur feiern, dass sie jetzt öfters angefragt werden oder öfters Beschwerden erhalten von Bürgern. Und das wird sicherlich auch daran liegen, dass sie einfach überflutet werden, dass sie einfach vielleicht auch überlastet sind und dass sie ja eben auch Abhilfemaßnahmen treffen müssen. Ansonsten, wenn sie zu zögerlich eben reagieren, droht eine Klage des Beschwerdeführers nach 78 Absatz 2 DSGVO. Also so ist es, ja. da könnte man jetzt überlegen, was könnte man eigentlich machen, um vielleicht, da hatten wir ja auch mal letztes Jahr auch mal mit Nina drüber gesprochen und mit Juliana, was könnte man eigentlich machen, um den Behörden vielleicht eine Priorisierungsmöglichkeit sozusagen zu bieten, dass sie sich vielleicht auch wirklich die Beschwerden auswählen können mit wirklichem Erkenntnisgewinn, die wo vielleicht wirklich der Datenschutz bedroht ist. Das besteht derzeitig nicht. Es gibt teilweise die Forderung, man könnte ja wieder zurückkehren zu einem Petitionsrecht, also dass das Beschwerderecht quasi wieder gewandelt wird zu einem Petitionsrecht, das nicht unbedingt die Behörde zu Abhilfemaßnahmen verpflichtet. Was sagst du dazu, Stefan? Wäre das nicht einfach sinnvoll, das in einer DSGVO-Reform möglicherweise reinzuschreiben, dass man wieder zu einem Petitionsrecht zurückkehrt?
Wäre eine mögliche Reaktion, bin ich aber kein Anhänger davon. Ich würde zunächst mal sagen, dass das Angebot des Staates, die Bürgerinnen und Bürger bei der Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen, ist super, ist auch nach wie vor sinnvoll. Digitalisierung ist eine neue, auch gesellschaftlich noch zu verarbeitende Entwicklung und da in einem frühen Stadium staatliche Unterstützung anzubieten, gerade auch gegenüber als übermächtig empfundenen privaten Datenverarbeitern, ist eine gute Sache. Ist auch nicht nur rechtsstaatlich gut, ist auch sozial richtig, sowas zu machen. Und wenn dann viele Leute kommen, würde ich zunächst mal sagen, klasse, da funktioniert was, da kann gute Arbeit geleistet werden. Und wenn das die Aufsichtsbehörde überfordern sollte, und das ist bei angesichts der Zahlen und vor allen Dingen dieser Steigerung, mit denen wir es zu tun haben, von einem Jahr aufs andere, 30, 50, 70% mehr, das verkraftet man nicht ohne weiteres als Aufsichtsbehörde, dann muss man halt über eine Anpassung nachdenken, und zwar eine Anpassung der Ausstattung der Aufsichtsbehörden. Wenn mehr Beschwerden kommen, brauchen die halt mehr Personal. Frage, kriegen die Aufsichtsbehörden mehr Personal? Antwort, nein, im Moment nicht. Im Moment ist eher eine gegenteilige Entwicklung zu verzeichnen, dass die Aufsichtsbehörden stark darum kämpfen müssen, ihr Personal zu behalten und nicht irgendwelchen Spardiktaten, die Regierung, Bund, Länder sonst gerne mal ausrufen, unterworfen zu werden. Richtig ist natürlich auch, die deutschen Aufsichtsbehörden sind relativ gut ausgestattet, allerdings nicht absolut, sondern relativ gut ausgestattet. im europäischen Vergleich. Also es gibt keine Aufsichtsbehörden in Europa, die so gut mit Personal ausgestattet sind wie die deutschen. Wir haben etwa 1.000, wahrscheinlich ein bisschen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Bundes- und Landesaufsichtsbehörden. Und das ist deutlich mehr, auch pro Kopf der Bevölkerung, deutlich mehr als im Rest von Europa an Personal investiert wird in diesem Bereich. Und da sagt natürlich die Politik, wenn die Aufsichtsbehörden kommen und sagen, wir haben so viel Beschwerden, gebt uns mal mehr Personal, dann sagen die, na, ihr seid doch immer noch besser dran als die Franzosen oder die Italiener. Und ihr kriegt jetzt eigentlich mal nichts. Dann sind wir genau bei dem Punkt, den wir damals in dem Interview auch besprochen hatten. Wie macht man das denn praktisch in so einer Situation der Überforderung? Ich muss sagen, ich habe das als Leiter einer Aufsichtsbehörde immer relativ leicht genommen, indem ich gesagt habe, super, wir sind überfordert. Das sieht blöd aus, aber letztlich eröffnet uns das Möglichkeiten. Nämlich, wenn wir zu viel an Aufgaben haben und nicht alle erfüllen können, naja, dann muss ja offensichtlich entschieden werden, wie priorisiert wird. Und Priorisierung ist immer toll. Dann bedeutet das zwar für den einzelnen Beschwerdeführer, dass ihm auch im Einzelfall gesagt werden muss, pass mal auf, deine Beschwerde, gut und schön, und du hast ein Recht, dich zu beschweren, aber wir haben Sachen, die sind wichtiger im Moment als deine Beschwerde. Dann ist das auch ein Stück Freiraum, den sich eine Behörde schaffen kann und schaffen muss, um sich auf die nach eigener Auffassung wichtigen Dinge zu konzentrieren. Aber du hast es gesagt, Karl, das ist natürlich schwierig in der Situation, wo die weitere Beschwerdemöglichkeit des Beschwerdeführers zu den Gerichten eröffnet ist, Artikel 78 Datenschutzgrundverordnung, und wo der Europäische Gerichtshof schon relativ deutlich gesagt hat, nee, ihr müsst jede einzelne Beschwerde bescheiden, ihr müsst die euch angucken und wenn was dran ist, müsst ihr auch rein ermitteln. Da gibt es dann ein gewisses Ermessen, aber letztlich müsst ihr dort eure Unterstützungsfunktion auch vollständig ausfüllen. Und deswegen glauben viele Aufsichtsbehörden tatsächlich, sie müssten Beschwerden priorisieren. Das glaube ich nicht, dass man das muss. Ich glaube, die Aufgaben, die in der Datenschutzgrundverordnung Artikel 57 aufgeführt sind, sind grundsätzlich mal gleichrangig. Und dass Beschwerden immer wichtiger sind als alles andere, also insbesondere auch die Beratung zum Beispiel auch von Verantwortlichen, auch die Öffentlichkeitsarbeit, auch die Beratung von Regierung und Parlament, dass das alles hinter den Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger zurückstehen müsste, sehe ich nicht so. Aber da kann man drüber streiten und die Situation ist natürlich nicht komfortabel für die Aufsichtsbehörden. Vielleicht, Karl, noch eine Ergänzung. Man könnte ja sagen, wenn, was plausibel ist, die Zahl der Eingaben wegen der Nutzung von KI-Chatbots so stark gestiegen ist, könnte man ja sagen, okay, dann sollen doch die Aufsichtsbehörden auch KI nutzen. Und die KI-Chatbot-Anfrage mit einer KI-Chatbot-Antwort versehen. Hört sich total technologieoffen und genial an, ist aber gerade für Aufsichtsbehörden schwierig, wie für andere Behörden auch, aber ich glaube für die Datenschützer noch mal schwieriger. Zunächst mal muss man sagen, öffentliche Stellen dürfen nicht ohne weiteres KI einsetzen, weil sie dafür eine Rechtsgrundlage brauchen. Soweit durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in die Rechtssphäre der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird, brauche ich dafür eine gesetzliche Grundlage. Und die sehe ich bislang nicht, auch nicht in Ländern wie Bayern zum Beispiel, die schon sogar im Bereich der Justiz mit KI arbeiten. Da würde ich doch meinen, sind wir Rechtsstaat genug, zunächst mal zu klären, was ist davon möglicherweise mit Risiken verbunden, was greift in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein und wofür gebe ich eine Rechtsgrundlage. Und dass das Ganze so als Automatismus läuft, Beschwerde rein, KI-Antwort raus, das würde ja wohl auch schon Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung widersprechen, wonach automatisierte Entscheidungen ohne weiteres nicht möglich sind. Also auch die Aufsichtsbehörde müsste einen sogenannten Human in the Loop reinpacken. Also da muss auf jeden Fall über den Entwurf, Antwortentwurf, der KI unterstützt, erfolgen kann, wenn ich dafür eine gesetzliche Grundlage habe, müsste immer noch mal eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde drüber schauen und sich anschauen, ist das eigentlich gut und vernünftig, was da geantwortet wurde, oder muss ich daran noch ein bisschen feilen. Dass KI auch zukünftig die Effizienz von Behörden verbessern kann, glaube ich gerne. Das wird so sein. Wie viel Prozent man da einsparen kann oder besser werden kann, effizienter werden kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so um die 20-30%. Aber durch Human in the Loop wird das natürlich alles wieder ein bisschen schwerfälliger. Soll es aber auch sein, das macht unseren Rechtsstaat aus, dass dort gut überlegt wird und nicht einfach mit KI zurückgeschossen wird.
Ja. Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Die Idee, dass auf der anderen Seite dann auch ein Chatbot antwortet. Ja. Du hattest noch ein EuGH-Urteil mitgebracht, ein ganz aktuelles vom Januar. Und zwar aus dem Bereich der Geldwäsche. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein sogenanntes Vorabentscheidungsersuchen nach 267 AEUV, also vom österreichischen Bundesverwaltungsgericht an den Europäischen Gerichtshof, vorgelegt im Rahmen eines Prozesses, der in Österreich läuft. Was war in Österreich passiert? Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde hat ein sogenanntes Straferkenntnis ausgesprochen. Das ist so eine Art verwaltungsrechtliches Bußgeld, würden wir das in Deutschland nennen, gegen eine Bank, die Steiermärkische Bank, weil diese gegen ihre geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten verstoßen hätte. Also auch in Österreich gibt es auf Basis einer europäischen Geldwäscherichtlinie die Pflicht, nicht einfach Geld von Unbekannten anzunehmen und anzulegen oder zu transferieren, sondern es muss die Identität und im Prinzip auch die Herkunft der Mittel sicher festgestellt werden. Es muss jedenfalls ausgeschlossen werden, dass das Geld zu Geldwäschezwecken oder zur Finanzierung des internationalen Terrorismus dort deponiert wird. Und da meinte die Finanzmarktaufsichtsbehörde, dass die betroffene Bank Fehler gemacht hätte, ihre Sorgfaltspflichten verletzt hätte und hat ein Bußgeld verhängt. Jetzt wusste das Bundesverwaltungsgericht in Österreich nicht genau, ob die österreichische Rechtslage mit der Geldwäscherichtlinie der EU in Einklang steht und hat deswegen diese Vorlage gemacht, dieses Vorabentscheidungsersuchen. Und zwar geht es um die spannende Frage, kann ein solches Straferkenntnis, also so eine Art Bußgeld, gegen die Bank als juristische Person verhängt werden oder muss das nicht eher gegen natürliche Personen verhängt werden? Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht, also nach österreichischem Recht kennen wir das so nicht. Bei uns unterfallen nicht nur der strafrechtlichen Strafbarkeit, sondern auch dem Straferkenntnis, also dem Bußgeld, unterfallen nur natürliche Personen. Also das ist ein Bruch mit unserem nationalen Sanktionssystem. Und damit kommen wir nicht so gut zurecht. In Umsetzung der Geldwäscherichtlinie der EU ist ein österreichisches Finanzmarkt-Geldwäschegesetz erlassen worden. Und das hat diese Diskrepanz zwischen dem österreichischen Recht und dem europäischen Recht versucht aufzulösen, hat gesagt, ja, okay, es gibt zukünftig auch Strafen gegen juristische Personen, aber die gibt es nur, wenn vorher die strafrechtliche Schuld einer natürlichen Person, also des Sparkassenleiters oder des Sparkassenmitarbeiters, festgestellt wurde und dieser Verstoß der juristischen Person Bank zugerechnet wurde und dann kann die Bank bestraft werden. So sieht es nach Auskunft des österreichischen Bundesverwaltungsgerichts an den EuGH die Rechtslage in Österreich vor. Und damit ist die Strafe gegen die juristische Person also nach dem Geldwäscherichtlinie-Umsetzungsgesetz in Österreich nur akzessorisch. Erstmal schnappe ich mir eine natürliche Person und dann kann ich die juristische Person bestrafen. Was de facto nichts anderes heißt, als dass da mehrere Verfahren geführt werden. Nämlich zunächst mal ein Verfahren gegen natürliche Personen, den Leiter der Geldwäschebekämpfung der Sparkasse X. Da wird eine Beweisaufnahme gemacht, Zeugenvernehmung. Da muss die Staatsanwaltschaft oder hier die Aufsichtsbehörde feststellen, wo ein Fehler war, ob das Einzelversagen war oder ob da Aufsichtsmängel sind, ob da strukturelle Fehler sind. Und das dauert alles eine gewisse Zeit. Und bevor ich dann die juristische Person, also die Bank, in die Haftung nehmen kann, ist die Chance nicht gering, dass dann schon alles verjährt ist. Und das ist natürlich unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Geldwäschebekämpfung kein Ziel, das man haben will. Und genauso antwortet auch der Europäische Gerichtshof und sagt, ja, also unsere Richtlinie, unsere schöne Geldwäscherichtlinie der EU sieht nicht vor, dass juristische Personen erst nachrangig, nachdem ein Verstoß einer natürlichen Person zugeordnet wurde, sanktioniert werden kann. Vielmehr, sagt der EuGH, ist es umgekehrt. Die Verantwortlichkeit natürlicher Personen nach nationalem Recht ist akzessorisch in Bezug auf die Verantwortlichkeit der juristischen Person nach der Richtlinie 2015/849. Und alles andere liefe den Anforderungen der Richtlinie entgegen, wonach jede Sanktion, die sich in dem Bereich aus Verstößen ergibt, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss. Und siehe da, das kennen wir als geborene Datenschützer. Offensichtlich ist die Sanktionsbestimmung in der EU-Geldwäscherichtlinie, ganz gleich wie der Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung, der ja auch sagt, Datenschutzverstöße müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sanktioniert werden. Und insofern, glaube ich, eine ganz spannende Entscheidung. EuGH ist der Auffassung, dass die Aufsichtsbehörde unmittelbar gegen juristische Personen vorgehen kann. Und der Nachklapp, ob man auch oder zusätzlich oder gleichzeitig gegen natürliche Personen vorgeht, das sagt der EuGH, darf jedenfalls die Effektivität der Sanktionierung nach europäischem Recht nicht in Frage stellen.
Okay, und das zeigt ja auch so ein bisschen dieses Urteil eben, dass diese Linie aus Deutsche Wohnen eben bestätigt wird. Deutsche Wohnen wird ja auch erwähnt in der Entscheidung auch. Mhm. Und dass diese ja auch Harmonisierung nicht nur den Datenschutz betrifft, sondern auch andere Rechtsgebiete. Denn das war ja wiederum, bis Deutsche Wohnen war das ja wiederum eine ungeklärte Rechtsfrage. Da gab es ja Leute, die haben gesagt, die haben sich ja auf, ich glaube, Artikel 83 Absatz 8 gestützt, dass die Mitgliedstaaten eben eigene Vorschriften, zum Beispiel eben bei uns in Deutschland das Rechtsträgerprinzip in 30 OWIG erlassen können. Und ja, nach Deutsche Wohnen war klar, das geht eben nicht, es ist harmonisiert. Man kann eben auch unmittelbar eine juristische Person in Verantwortung ziehen, auch wenn nicht klar eine Person identifizierbar ist, eine natürliche. Oder ja, die Handlung einer natürlichen Person identifizierbar ist.
Genau, genau. Vielleicht rufen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz in Erinnerung, worum es bei Deutsche Wohnen geht. Viele werden das noch im Kopf haben, aber der Fall ist ja erstens schon ein bisschen älter und zweitens vielleicht noch nicht überall bekannt. Die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hatte ein ganz erhebliches Bußgeld gegen die Deutsche Wohnen, einen großen ein Immobilien- und Vermietungsunternehmen in Berlin.
14,5 Millionen.
Nicht schlecht, nicht schlecht, so ist es. Hätte gereicht für die Portokosten der Aufsichtsbehörde. Worum ging es in der Sache? Die Berliner haben das gemacht, was sie gerne machen. Nämlich sind zweistufig vorgegangen. Zum einen haben sie mal eine Prüfung gemacht bei der Deutsche Wohnen und haben festgestellt, dass da doch Mieterdaten, also Unterlagen von den Vertragspartnern der Deutschen Wohnen, ja, aus ihrer Sicht datenschutzwidrig verwendet worden und haben der Deutsche Wohnen zugerufen, mach das mal besser, ändert das mal. Das Ganze, bin ich sicher, ob sie damals schon eine Verwarnung ausgesprochen hatten. Jedenfalls gab es einen Kontakt. 2 Jahre später kommen sie wieder, gucken sich das an bei der Deutsche Wohnen und sagen, ach, guck an, wir haben doch miteinander gesprochen und ihr macht das ja immer noch falsch. Das ist jetzt aber nicht gut und verhängt auf der Basis das von dir genannte Bußgeld in entsprechender Höhe. Und dann ging es halt sehr schnell um die Streitigkeit, wie sieht denn jetzt der Bußgeldbescheid genau aus? Muss dafür eine natürliche Person als Täter identifiziert werden? Also muss ich in die Unternehmensorganisation tief einsteigen und rausbekommen, welcher Mitarbeiter konkret jetzt möglicherweise bestimmte Daten von Mietern zu Unrecht erhoben oder zu Unrecht gespeichert oder zu Unrecht nicht gelöscht hat, was einen erheblichen Ermittlungsaufwand der Aufsichtsbehörde bedeuten würde, oder reicht es aus, dass ich nur insgesamt draufschaue und sage, ja, da ist ja offensichtlich ein Organisationsversagen. Und das war durch das zweistufige Vorgehen der Berliner Aufsichtsbehörde natürlich sehr schön festzuhalten. Wenn man vorher schon mit dem Unternehmen gesprochen hat und gesagt hat, das, was ihr da macht, geht so nicht, dann ist es offensichtlich ein Organisationsversagen, die entsprechende Datenverarbeitung nicht angepasst zu haben. Oder sich zumindest sehr, sehr gute Gründe dafür ausgedacht zu haben, warum es doch geht, entgegen der früheren Aufsicht der Aufsichtsbehörde. Und da haben wir genau die Parallele zu der Entscheidung jetzt über die Geldwäsche. Da würde man nämlich, wenn man die Parallelen zieht, und wir haben schon darauf hingewiesen, dass man das jedenfalls zum Beispiel vom Gesetzeswortlaut her durchaus erwägen kann, haben wir sofort wieder die gleiche Situation. Gehe ich gegen bestimmte natürliche Personen in einem Unternehmen vor, die Fehler gemacht haben, und muss ich das im Einzelnen nachweisen und kann erst dann der juristischen Person, hier der Deutsche Wohnen, ein Bußgeld aufbrummen, oder kann ich das direkt tun nach dem Motto, mir doch egal, wer bei euch da das nicht funktioniert hat, wer versagt hat, muss ich gar nicht im Einzelnen kennen, deine zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Aufgabenverteilung, sondern du kriegst von mir insgesamt ein Bußgeld aufgebrummt, weil du offensichtlich deine Aufsicht nicht ordentlich ausführst und damit eine Aufsichtspflichtverletzung im Sinne eines Organisationsversagens zu verantworten hast. Und die Chancen, mit dieser Linie durchzukommen, sind durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs jetzt vom 29. Januar aus meiner Sicht jedenfalls durchaus gestiegen.
Okay, also an sich ist es wirklich sehr begrüßenswert, weil es eben so ein bisschen verhindert, dass sich Verantwortung hinter irgendwelchen juristischen Personen versteckt und es einfach vereinfacht, tatsächlich juristische Personen unmittelbar zu sanktionieren.
Ja, kann man so sehen. Würden die meisten Datenschützer auch genauso sehen. Die Gegenposition lässt sich natürlich auch hören, dass man sagt, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist es ohnehin schon schwierig, eine juristische Person zu sanktionieren, die ja nur durch natürliche Personen handeln kann. Und es wäre natürlich schon ein sozusagen höheres Niveau an Bürgerrechten, wenn man tatsächlich nur dann eine Sanktion verhängt, wenn die Schuld, die strafrechtliche Schuld oder die ordnungswidrigkeitsrechtliche Schuld einer bestimmten natürlichen Person zugewiesen werden konnte und nachgewiesen wurde, dass sie versagt hat. Aber klar, der Europäische Gerichtshof setzt hier sehr stark wieder auf die Nützlichkeit für die Umsetzung seiner europäischen Normen. Der berühmte Effet Util erschlägt auch hier alles. Natürlich ist es einfacher und geht fixer und sorgt tatsächlich für wirksamere und abschreckendere Strafen, wenn man sich diese Mühe des Einzelnachweises nicht geben muss, sondern eher pauschal einer juristischen Person eine entsprechende Strafe aufdrücken kann. Kann man unterschiedlich sehen, aber deutet sehr stark darauf, lieber Karl, dass der EuGH jedenfalls die etwas robustere Linie bevorzugt. Zumindest hat er das im Fall der Geldwäsche aus dem europäischen Recht abgelesen. Sehr schön, dann würde ich sagen, sind alle Fragen beantwortet. Ganz herzlichen Dank, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie bis hierher uns gefolgt sind. Und wir hoffen, Sie hatten Spaß und Interesse, auch mal wieder am Thema Informationsfreiheit. Das liegt uns immer so ein bisschen auf der Seele, dass wir zu selten darüber reden. Heute haben wir mal wieder darüber geredet, das freut mich sehr. Wir danken sehr für die Aufmerksamkeit, schicken Nico Herting in Gedanken nochmal schöne Grüße in seinen wohlverdienten Urlaub und freuen uns, wenn Sie uns auch nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute und bis demnächst. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.